Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Haiti helfen auch langfristig, das will die Schweiz. Sie will zerstörte Spitäler und Schulen aufbauen. Die Wahl des ehemaligen Postchefs prüfen, das will die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats. Man will die gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Und das Kopf-an-Kopf-Rennen der Kandidaten. Bei den Präsidentschaftswahlen in Sri Lanka wird es heute spannend. Am Mikrofon heute Morgen sind Nicole Frank und Regula Siegfried. Sie hat die Meldungen in der Übersicht.
Die Schweiz will sich in Haiti langfristig engagieren. Im Gesundheitswesen, bei der Sanierung und beim Bau von Schulhäusern und bei der Wasserversorgung. Das sagte Toni Frisch, der Delegierte des Bundes für humanitäre Angelegenheiten. Haiti hat die internationale Gemeinschaft um langjährigen Beistand gebeten. Das vom Erdbeben schwer zerstörte Land brauche mindestens 5 bis 10 Jahre lang Hilfe beim Wiederaufbau, sagte Ministerpräsident Jean-Max Bellerive bei der Geberkonferenz im kanadischen Montreal. Die Teilnehmerstaaten beschlossen, im März eine internationale Konferenz zur Finanzierung des Wiederaufbaus durchzuführen. Die Wahl des zurückgetretenen Postverwaltungsratspräsidenten Claude Begle wird parlamentarisch untersucht. Die Geschäftsprüfungskommissionen GPK des Nationalrats hat dies beschlossen. Es gehe darum, mögliche Lehren für die Zukunft zu ziehen, erklärte Maria Roth Bernasconi, die Präsidentin der GPK. Eine GPK-Untersuchung begrüßt auch die Fernmeldekommission, wie deren Präsident Max Binder erklärte. In Sri Lanka hat die Präsidentenwahl begonnen. 8 Monate nach dem militärischen Sieg über die tamilischen Rebellen entscheiden die 14 Millionen Wahlberechtigten des Inselstaates über ein neues Staatsoberhaupt. Beobachter erwarten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem amtierenden Präsidenten Mahinda Rajapakse und dem früheren Armeechef Sarath Fonseca. Landesweit sind 70.000 Polizisten im Einsatz und etwa 20.000 Wahlbeobachter aus dem In- und Ausland beobachten die Wahl. Der iranische Oppositionspolitiker Mehdi Karoubi hat im Streit um die Rechtsmäßigkeit der Präsidentenwahl eingelenkt. Laut seinem Sohn erkennt er den Wahlsieg von Mahmoud Ahmadinejad an. Allerdings halte sein Vater die Wahl vom Juni nach wie vor für manipuliert, sagte der Sohn weiter. Mehdi Karoubi ist damit der erste ranghohe Oppositionspolitiker, der die Regierung Ahmadinejad anerkennt. Der venezolanische Vizepräsident und Verteidigungsminister Ramón Carrizales ist zurückgetreten. Er habe den Entscheid aus rein persönlichen Gründen getroffen, erklärte Carrizales. Zusammen mit dem Vizepräsidenten trat auch dessen Frau, Umweltministerin Yubiri Ortega, zurück. Seit dem Wochenende kursierten Gerüchte über einen Rücktritt wegen Streitigkeiten mit Präsident Chavez. In der oberbayerischen Ortschaft Stein bei Traunstein hat ein haushoher Felsbrocken ein Wohnhaus unter sich begraben. Vater und Tochter der vierköpfigen Familie seien tot geborgen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Den Sohn und die Mutter hätten die Rettungskräfte verletzt aus den Trümmern befreien können. Die Ursache des Unglücks wird abgeklärt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.197 Punkten plus 0,2%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.411 Punkten minus 1,0%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,446 gehandelt, der Euro zu einem Franken 47,22 beziehungsweise zu einem Dollar 40,97. Und das Wetter? Im Norden fällt etwas Schnee bei einer Temperatur von 0 Grad. Im Süden scheint zuerst noch die Sonne, dann Bewölkungszunahme. Die Temperatur im Tessin um 4 Grad.
Guten Morgen, Sie hören DRS 1, DRS 4 News und die DRS Musikquelle. Im kanadischen Montreal beraten also Staaten wie die USA oder Frankreich, wie sie dem bitterarmen Haiti helfen können, auch längerfristig. Denn der Wiederaufbau des Karibikstaats braucht Zeit. Der haitianische Ministerpräsident Bellerive rechnet mit 5 bis 10 Jahren. Es braucht also Staaten, die sich auch dann engagieren, wenn Haiti aus den Schlagzeilen der Medien verschwunden ist. Staaten wie zum Beispiel die Schweiz. Erste Weichen für eine solche langfristige Hilfe sind gestellt. Elmar Plotzer.
Schon wenige Tage nach dem Erdbeben haben Schweizer Ärzte damit begonnen, an verletzte Kinder und schwangere Frauen medizinische Hilfe zu leisten. Und Schweizer Hilfsteams kümmern sich auch um Obdachlose in Haiti, was gerade jetzt dringend nötig ist. Doch auch was die mittel- und langfristige Hilfe betrifft, gäbe es bereits sehr konkrete Ideen, erklärt Toni Frisch, der Delegierte des Bundes für humanitäre Angelegenheiten, der gerade aus Haiti zurückgekehrt ist.
Am Wochenende habe ich auch ein Spital identifiziert, das zerstört ist, im Petit Goave, dort, wo wir bereits Hilfsoperationen angesetzt haben. Ich gehe davon aus, dass innerhalb der nächsten 2-3 Tage definitiv entschieden werden kann, dass wir die Sanierung des Spitals dort ansetzen.
Das Spital habe eine zentrale Bedeutung für die Gesundheitsversorgung von etwa 200.000 Menschen, die in dieser Region südlich von Port-au-Prince leben. Außerdem soll die Schweizer Hilfe auch dem Bildungswesen zugutekommen.
Aus diesem Grund werden wir praktisch parallel zu dieser Spitalsanierung, wenn sie kommt, eben auch die Sanierung von Schulen respektive den Aufbau von Schulen machen.
Bereits jetzt sind Schweizer Helfer in der Hauptstadt Port-au-Prince dabei, Verteilzentren von Trinkwasser wieder in Stand zu stellen. In einer Woche soll es möglich sein, 100.000 Menschen mit sauberem Wasser zu versorgen, sagt Toni Frisch. Gerade im Bereich der Wasserversorgung könnte die Schweiz auch längerfristig Hilfe leisten. Die Direktion für Entwicklungszusammenarbeit überlege sich deshalb eine Zusammenarbeit
mit Helvetas, welche vor Ort im Wasserbereich tätig ist, dass es dort gemeinsame Aktionen gibt. Aber diese Schritte müssen wir jetzt eben auch planen und entsprechende Abklärungsmissionen sind zu machen.
Kritiker bemängeln, dass in Haiti in der Vergangenheit Hilfsgelder häufig in den falschen Taschen gelandet seien. Toni Frisch verspricht aber, dies werde mit der Schweizer Hilfe nicht passieren. Die DEZA werde den Geldfluss bis zum Schluss eines Projekts überprüfen.
Die Zeit, es ist 6.07 Uhr. Nicht einmal ein Jahr hat sich Claude Bägle als Verwaltungsratspräsident der Post an der Spitze des Unternehmens halten können. Eine äußerst turbulente Zeit, in der der Konzernchef gehen musste und 2 Verwaltungsräte ihre Sitze freiwillig räumten. Nun nimmt also die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates sich des Falles Bägle an. Sie wird seine Wahl zum Präsidenten der Post unter die Lupe nehmen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Was ist bei der Wahl von Claude Bägle falsch gelaufen? Dies will nun die Geschäftsprüfungskommission untersuchen. SP-Nationalrätin und GPK-Präsidentin Maria Roth-Bernasconi.
Das wurde so beschlossen, ohne dass jemand dagegen war, dass man diese Anstellung näher anschaut, damit man in Zukunft vielleicht gewisse Fehler, die eventuell auch gemacht worden sind, verhindern kann.
Diese Untersuchung im Fall Post begrüßt auch SVP-Nationalrat Max Binder, der Präsident der Fernmeldekommission.
Wir haben ja diverse Positionen, wenn ich an SBB denke, an Swisscom, an Skyguide, haben wir große schweizerische Unternehmen von großer Bedeutung. Ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir ein sauberes, gutes Verfahren haben. Ich sage heute nicht, wir hätten es nicht, sondern wir wissen es nicht und deshalb wollen wir das überprüfen.
Bereits gestern hatte Postminister Moritz Leuenberger wegen der missglückten Wahl Claude Bägles einen Auftritt vor der Fernmeldekommission. Dabei hat Leuenberger offenbar überzeugt und so manchen Kritiker verstummen lassen. Der Postminister habe umfassend und glaubhaft Auskunft gegeben, so auch Max Binder nach der Aussprache. Positiv sei auch der Auftritt des neuen Postverwaltungsratspräsidenten Peter Hasler gewesen. Dieser wolle die Auslandaktivitäten der Post nun sachte angehen.
Man will schrittweise und gut überlegt diese Auslandengagements eingehen. Also man will nicht irgendwo einen Schuhladen kaufen in Dänemark, nur damit man auch im Ausland etwas tut, sondern es sollte letztlich einen positiven Effekt für die Schweizer Post im Inland haben.
Mit dem Auslandgeschäft soll der Rückgang der Briefpost im Inland kompensiert werden. Den Rückgang schätzt die neue Postcrew allerdings nicht mehr so dramatisch ein wie der abgetretene Claude Bägle.
In Sri Lanka finden heute Präsidentschaftswahlen statt. Und der amtierende Präsident Mahinda Rajapakse kann sich seines Siegs alles andere als sicher sein. Denn mit dem früheren Armeechef Sarat Fonseca hat sich ihm ein ernstzunehmender Kandidat in den Weg gestellt. Die beiden waren noch bis zum letzten Sommer Verbündete. Damals hatten sie die tamilischen Rebellen der Tamil Tigers im Bürgerkrieg besiegt. Seit einigen Stunden nun sind die Wahllokale in Sri Lanka geöffnet. Unsere Südasien-Korrespondentin Karin Wenger ist auf der Insel unterwegs. Ich fragte sie vor der Sendung, was sie in diesen Wahllokalen beobachtet hat.
In Colombo habe ich gesehen, dass es sehr friedlich war. Die Leute sind gekommen, haben sich angestellt, bis sie an der Reihe waren. In Jaffna, auf der nördlichen Halbinsel des Landes, sah es ganz anders aus. Da gab es heute Nacht diverse Bombenanschläge und auch das Haus eines Parlamentsabgeordneten, eines tamilischen, wurde angegriffen.
Wie verlief denn der Wahlkampf in Sri Lanka? Kann man von einem fairen Wahlkampf sprechen?
Nein, das kann man ganz sicher nicht. Also vor allem dem amtierenden Präsidenten Mahinda Rajapakse wurde massiver Missbrauch von Staatsressourcen vorgeworfen. Er hat Fernsehstationen, Radiostationen und Staatsgelder einfach für seine Kampagne missbraucht. Er hat Persönlichkeiten eingespannt, Schauspieler und auch unter Druck gesetzt, dass sie Werbung für ihn machen. Und es gab ca. 800 gewaltsame Zwischenfälle zwischen Anhängern von Rajapakse und von Seka-Anhängern, die miteinander gekämpft haben.
Der amtierende Präsident Rajapakse und sein größter Herausforderer, der ehemalige Armeechef von Seka, die beiden waren ja lange Zeit Verbündete, nun liefern sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Worin unterscheiden sich denn die beiden in ihren politischen Positionen?
Der eine Kandidat, Rajapakse, der jetzige Präsident, der gilt als Gewinner in diesem Krieg gegen die Tamil Tigers, aber er verspricht nicht großen politischen Wandel, sondern will das Land primär wirtschaftlich wieder aufbauen. Von Seka jedoch verspricht Wandel, und zwar in allen Belangen. Er sagt, er steht gegen die Korruption, er steht gegen den Nepotismus, der Einzug gehalten hat in der Regierung, und er will eben Wandel nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene, sondern auch auf politischer Ebene.
Es nehmen ja eigentlich beide Kandidaten für sich in Anspruch, diesen Bürgerkrieg gewonnen zu haben letztes Jahr gegen die Tamil Tigers. Bei diesen Kämpfen sind auch tausende Zivilisten ums Leben gekommen, also Tamilen. Die beiden, die zur Wahl stehen, sind Singalesen. Wie sieht's denn nun aus? Welche Rolle spielen die Tamilen bei diesen Wahlen?
Die Tamilen spielen eine sehr wichtige Rolle, denn was sich gezeigt hat jetzt bei Umfragen ist, dass die Kandidaten, die Stimmen der Singalesen, also verteilen sich ungefähr gleichmäßig auf die beiden Kandidaten, Rajapakse und Fonseca, und das Zünglein an der Waage werden die tamilischen Stimmen spielen. Ob die aber wählen gehen, wie viel sie wählen gehen, das ist noch unklar. Es gibt immer noch 100.000 Tamilen, die noch in Lagern sind, die zum Teil sich auch nicht registrieren konnten. Und viele der Tamilen, die zurückgekehrt sind, zum Teil in andere Dörfer, sind jetzt einfach damit beschäftigt, ihr Leben wieder aufzubauen. Also sie haben ganz sicher andere Prioritäten im Moment auch zu wählen. Die müssen schauen, dass sie genügend Essen haben Tag für Tag und dass sie ihre Häuser wieder aufbauen können.
Das war Karin Wenger aus Colombo zur Ausgangslage der Präsidentschaftswahlen in Sri Lanka. Die Zeit 6.13 Uhr. Seit Tagen frieren die Menschen im Osten Europas bei arktischen Temperaturen. Meteorologen sprechen vom kältesten Winter seit 30 Jahren. Dutzende Menschen sind erfroren. Am härtesten trifft die Kälte Rumänien und Polen. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann berichtet.
Im rumänischen Frost starben allein in den letzten beiden Nächten 25 Menschen. Die meisten der Opfer sind Obdachlose oder sie stehen unter Alkoholeinfluss und erfrieren in der Eiseskälte. Spitäler und soziale Einrichtungen wurden von der Regierung angewiesen, Menschen ohne festen Wohnsitz aufzunehmen. Eine Nacht im Freien bedeutet einen sicheren Tod. Der rumänische Wetterdienst meldet eine Rekordtemperatur von minus 36 Grad. Ähnliche Tiefstwerte werden mit minus 34 Grad derzeit in Polen gemessen. Auch hier sind viele Kältetote zu beklagen, über 30 allein in den letzten Tagen. Insgesamt sind in diesem Winter schon mehr als 200 Menschen an den Folgen von Unterkühlung gestorben. In Polen und der Slowakei sind nach heftigen Schneefällen ganze Dörfer abgeschnitten. Tausende Menschen müssen seit Tagen ohne Elektrizität auskommen, weil Strommasten und Leitungen beschädigt wurden. In Bulgarien und Rumänien wollen die Behörden die Gasversorgung der Industrie drosseln, damit die Wohnungen geheizt werden können. Die arktische Kälte dürfte gemäß Meteorologen noch einige Tage anhalten. Erst zum Ende der Woche wird ein merklicher Temperaturanstieg erwartet.
Soweit die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Verantwortlich heute Morgen ist Matthias Heim, am Mikrofon Nicole Frank.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.